Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute mit Dr. Bernhard Rumstadt, Afrika-Arzt, und mit Sylvia Schwab. Sie sind 49 Jahre alt, Bernhard Rumstadt, Chefarzt der Fürst-Stirum-Klinik in Bruchsal und Vorsitzender des Vereins Operieren in Afrika. Seit 2001 fährt ein Operationsteam aus Ärzten verschiedener Fachrichtungen mit Pflegern und Anästhesieschwestern jedes Jahr nach Burkina Faso in Westafrika. Dort leisten sie in einem kleinen Distriktkrankenhaus medizinische Hilfe jeder Art. Wie kamen Sie zu diesem Projekt? Oder ist vielleicht die bessere Frage, wie kam dieses Projekt zu Ihnen?
Das Projekt kam rein zufällig zu uns, wenn ich das so ausdrücken darf. Es war schon lange ein Gedanke bei uns, dass wir in die Entwicklungshilfe eindringen wollen, dass wir einfach nach Afrika fahren wollen, helfen wollen. Aber die Möglichkeiten waren in der universitären Ausbildung gering. Wir hatten einfach keine Zeit für eine längere Periode nach Afrika zu fahren. Und als ich damals dann Chefarzt wurde und nach 3 Jahren die Klinik so weit in Schwung gebracht hatte, kam dieser Gedanke wieder auf. Und in einem Gespräch mit einem niedergelassenen Kollegen wurde die Idee geboren, dass wir nach Burkina Faso fahren. Das ist reiner Zufall, das hätte auch jedes andere afrikanische Land sein können. Und wir haben damals mit einem Jahr Vorlaufzeit Spenden gesammelt von Patienten, haben uns Tickets gekauft und sind mit einem Team von etwa 8 Leuten damals nach Burkina gefahren, ohne zu wissen, was uns da eigentlich erwartet.
Und wenn Sie sagen wir, wer waren diese wir?
Ja, Sie können solche eine Aktion ja nicht alleine durchführen. Wir waren das damalige Operationsteam meines Krankenhauses in Mannheim, also Operationsschwestern, Operationspfleger und Anästhesisten. Und ich hatte damals das unglaubliche Glück, eine Truppe dort vorzufinden, die sehr schnell dafür zu begeistern waren und die sich auch auf ein solches Abenteuer einlassen kann.
Vielleicht sollten wir erstmal über Burkina Faso sprechen, denn für viele ist das ja ein Land, von dem man nur weiß, es liegt in der Sahelzone, also in einem total trockenen Gebiet in Westafrika. Wie sieht es überhaupt dort aus? Also wie groß ist das Land? Wie viele Einwohner hat es? Wie sieht Wirtschaft bzw. Landwirtschaft aus?
Also Burkina Faso liegt im Süden von Westafrika, nördlich von den Küstenstaaten Elfenbeinküste, Ghana, Benin und Togo und gehört seit Jahren zu den 6 ärmsten Ländern der Erde. Mhm. Es gehört, wie Sie schon gesagt haben, zu der Sahelzone. Es hat 13 Millionen Einwohner und es lebt von einer unendlichen Völkervielfalt. Also es leben dort über 60 ethnische Gruppen und dementsprechend sind auch die Dialekte, die dort gesprochen werden, wahnsinnig variabel und man verständigt sich auf Französisch. Das Land darf man sich nicht so vorstellen, wie man es vielleicht von der Idylle von jenseits von Afrika kennt. Das ist ein Land, das nicht unbedingt jetzt endlose Steppen und blühende Flusstäler hat, wo sich Nashörner suhlen und Giraffen irgendwo am Horizont dahingehen, sondern das ist ein Land, das staubig, heiß, trocken ist, rote Erde, roter Wüste. Sand. Nein, Wüste ist schon im Norden oben, aber weiter unten im Süden, wo wir arbeiten, ist es einfach nur staubig, trocken mit Affenbrotbäumen, von denen die Afrikaner sagen, dass der liebe Gott gesagt hätte, da sind die Bäume falsch rum, also mit den Wurzeln nach oben eingepflanzt. Und das Land hat eigentlich nichts außer den Menschen und die sind unglaublich wertvoll und lebenslustig und vermitteln eine Lebensfreude, die bewundernswert ist.
Wie leben diese Menschen? Also wovon leben die? Was machen die? Wie gebildet sind die?
Also die Menschen leben vorzugsweise von der Landwirtschaft für den Eigenbedarf, ja. Also über 90%. Burkina Faso hat eine kleine Goldmine mit einer Erwartung, dass man das ausbauen kann und in den letzten Jahren zunehmend Baumwollanbau, wobei das schwierig ist für das Land, die Baumwolle auf dem Weltmarkt zu verkaufen, weil sie einfach nicht diese Subventionen haben. Das ist auch ein großes Problem. Die Menschen leben quasi von der Hand in den Mund. Sie wissen nicht unbedingt, was den nächsten Tag für sie bereit ist. Und wahrscheinlich vor diesem Hintergrund hat sich auch eine gewisse Mentalität der Menschen entwickelt. Also sie pflücken wirklich den Tag und denken jetzt gar nicht über die Probleme nach, die uns vielleicht beschäftigen würde, sondern sie versuchen jetzt das Beste draus zu machen und das andere wird dann schon irgendwie kommen.
Es wird also gehungert auch.
Es wird auch gehungert, gar keine Frage. Es gibt die Erntezeit, die etwa im November, Dezember stattfindet. Und je nach Trockenperiode, je nach Ausmaß der Regenzeit, sind dort große Hungersnöte zu bewältigen, die aber mit einem Gleichmut ertragen werden.
Bernhard Rumstadt, Afrika-Arzt, erzählt uns von Burkina Faso. Wie ist denn eigentlich die politische Situation im Land?
Burkina Faso wurde Ende des 19. Jahrhunderts französische Kolonie und erreichte 1960 seine Unabhängigkeit und wurde auch erst von dem früheren Namen Obervolta in Burkina Faso umgetauft im Jahre 1984 meines Wissens, was auch übersetzt so viel heißt Land der Aufrichtigen. Damals getauft von einem sehr charismatischen Sozialisten, Sankara, der in diesem Land sehr viel bewegen wollte, dann 1987 gestürzt wurde und seitdem herrscht eine, ja, man kann sagen Demokratie, wobei die Opposition, die vorhanden ist, eigentlich de facto da ist, aber mehr repräsentativen Charakter hat. Aber es ist eine demokratische Situation mit einer Verfassung, die sich nach dem französischen Vorbild orientiert hat. Und es ist seit vielen Jahren eine der ruhigsten Länder Afrikas.
Wie sieht denn eigentlich die Situation der Frau aus in Burkina Faso? Es ist doch so, dass die Situation der Frau in einem Land sehr viel darüber sagt, auf welchem Level sich dieses Land befindet, also politisch und sozialen Level.
Die Situation der Frau ist politisch noch nicht so fundamentiert, wie sie es eigentlich dort verdienen. Also ich habe ganz großen Respekt vor den Frauen in Burkina Faso, die sicher 90% der täglichen Arbeit ableisten auf dem Feld, bei der Kindererziehung, im Haushalt, immer auch mit einem kleinen Kind auf dem Rücken. Die Männer palabern gerne, sitzen unterm Affenbrotbaum, überlegen sich, was zu tun ist, helfen auch bei der Ernte. Aber letztlich wird die Hauptarbeit sicher von den Frauen verrichtet und die sind in der Verfassung und im politischen Alltag lange nicht so repräsentiert, wie sie eigentlich sein sollten.
Und wie ist es mit der Schulbildung?
Die Schulbildung ist gerade bei den Frauen noch mangelhafter als bei den Männern. Also wir müssen mit einer Analphabetenrate von etwa 85% bei den Männern und knapp 90% bei den Frauen rechnen.
Also eine Schulpflicht gibt es hier?
Es gibt eine Schulpflicht für ein Äquivalent, was bei uns die Grundschule heißen würde. Aber natürlich ist das den Eltern auch schwer beizubringen. Also ein Kind, das auf dem Feld arbeitet, ist für die Familie deutlich nützlicher, als es in die Schule zu geben. Und sie müssen deswegen, wenn sie auch dort Schulbildung einbringen oder steigern wollen, auch Anreize geben, wie ein tägliches Mittagessen oder eine Schuluniform, um einfach ganz konkret auch einen Benefit aufzuzeigen und die Eltern dazu zu bringen, die Kinder in die Schule zu geben. Aber wir haben seit ein paar Jahren gute Erfahrungen und ich muss absolut sagen, dass das Bewusstsein in der Bevölkerung schon da ist, dass man jetzt einfach in die Bildung investieren muss.
Wie, Bernhard Rumstadt, sieht denn die durchschnittliche medizinische Versorgung aus? Also gibt es ausgebildete Ärzte und Krankenschwestern? Gibt es Universitäten, an denen man Medizin studieren kann? Wie sehen Krankenhäuser aus, die Krankenhäuser vor Ort?
Also im Moment ist die Situation so, dass etwa auf 100.000 Einwohner 6 Ärzte kommen. Wie die jetzt ausgebildet sind, möchte ich mal dahingestellt lassen. Die mittlere Lebenserwartung liegt bei etwa 52 Jahren und die Kindersterblichkeit bei 20%. Man kann in der Hauptstadt, in Ouagadougou, Medizin studieren und bekommt dort nach dem Studium in einem Schnelldurchlauf von mehreren Monaten eine Blitzausbildung in Chirurgie und Gynäkologie und wird dann in der Regel in ein Distriktkrankenhaus versetzt, wo man oft ganz alleine oder mit einem Kollegen zu zweit, der ähnlich wenig erfahren ist, die Arbeit verrichten muss. Und diese Distriktkrankenhäuser haben etwa 20 bis 30 Gesundheitsstationen zugeordnet, in denen die Primärversorgung geleistet wird.
Die also außerhalb liegen?
Die außerhalb liegen, die aber zu diesem Krankenhaus gehören und in denen so kleine Unfälle versorgt werden. Letztlich gibt es keine Krankenversicherung. Frei ist vom Staat die Gesundheitserziehung, die Impfung und in den letzten Jahren auch die Geburt in einem Krankenhaus. Alles andere muss bezahlt werden. Und es läuft etwa so ab, wenn jetzt jemand eine akute Blinddarmentzündung hat, dass er sich ein Kit in der Apotheke kaufen muss, der beinhaltet Medikament für die Narkose, Pflaster, Infusionen, Faden für den Chirurgen, Handschuhe, und diesen Kit gibt er ab. Und das Krankenhaus operiert dann mit diesem Kit und einem kleinen Zusatzentgelt den Patienten. Und wenn der Patient diesen Kit nicht bezahlen kann, dann kann das Krankenhaus auch nicht operieren, weil sie selbst gar keine Vorräte haben. Es ist also wirklich so, dass diese Patienten dann durchaus vor den Toren des Krankenhauses sterben, an einem durchgebrochenen Blinddarm, weil einfach keiner da ist, der das regeln kann. Und ein bisschen ist das auch von dem Staat meines Erachtens ganz bewusst so gehalten. Also es werden damit gar keine großen Ansprüche gezüchtet für planbare, größere Operationen, die ein Jahresvermögen oft kosten, zum Beispiel Leistenbruchoperationen. Dadurch nivelliert sich die Situation. Das heißt, die einen können es mit ihrer Ausbildung gar nicht operieren und die anderen können es mit ihrem Gehalt gar nicht bezahlen.
Und so entsteht damit kein Missverhältnis.
Ja, wenn man das mal so ausdrücken darf. Das ist natürlich für uns unfassbar in der Situation, wenn man dort ist.
Ja. Ja, Bernhard Rumstadt, vielen Dank erstmal für diese ersten Eindrücke von Burkina Faso, wo Sie ja seit vielen Jahren operativ tätig sind. Wir hören eine erste Musik. Haben Sie uns was Afrikanisches mitgebracht?
Nein, habe ich nicht.
Und was ist das als erstes?
Das müssen Sie mir sagen. Ich weiß nicht die Reihenfolge.
Ja, Sie haben sich Albinoni ausgesucht. Okay. Und warum? Was verbindet Sie mit dem?
Gut, ich selbst mache relativ viel Musik und bin Trompeter. Und das ist ein Stück, das mir einfach von der Musikalität ja gut gefällt, das in mir ein Stück Lebensfreude auch weckt. Und deswegen habe ich es mitgebracht und würde mich freuen, wenn wir es hier spielen.
Doppelkopf in HR2 Kultur ist heute Dr. Bernhard Rumstadt zu Gast, Chefarzt der Fürst-Stierum-Klinik in Bruchsal und Vorsitzender des Vereins Operieren in Afrika. Mein Name ist Sylvia Schwab. Sie haben uns nun schon einiges über Burkina Faso erzählt, Bernhard Rumstadt. Reden wir jetzt auch einmal über Ihre ganz konkrete Arbeit vor Ort. Wir begleiten Sie jetzt auf einer Ihrer Reisen nach Afrika. Wann waren Sie zuletzt dort?
Im Januar 2010 waren wir zuletzt dort. In der Regel ist es so, dass wir im Vorfeld das Jahr über Spenden einsammeln, sowohl Geldspenden als auch Sachspenden. Und da muss ich wirklich sagen, dass die pharmazeutische Industrie wahnsinnig großzügig ist und uns Sachspenden sicher im Wert von 50.000, 60.000 Euro jedes Jahr zur Verfügung stellt. Diese Mittel werden dann gesammelt und in einem Container Ende des Jahres nach Burkina Faso verschifft. Das ist ein bisschen anders als ganz zu Beginn, wo wir nur für den persönlichen Bedarf das Handgepäck erlaubt hatten und die 20 Kilo mit dem Material mitgenommen haben. Das hat sich inzwischen eben ausgeweitet und der Container ist dann in der Regel Ende Dezember dort. Das hat bis auf einmal auch sehr gut funktioniert und wir bekommen dann von den Kollegen vor Ort, die das Jahr über Patienten gesammelt haben, das ist kein sehr schönes Wort, untersucht haben und vorbereitet haben, eine Liste, dass wir auch wissen, wen operieren wir, was haben wir, was wartet auf uns. Und dann ist es in der Regel so, dass wir Anfang Januar nach Burkina Faso fliegen, in der Regel mit zwei Operationsteams. Die Zeit deshalb, weil das in Burkina eine sehr angenehme Zeit ist. Das ist die Trockenzeit, es sind angenehme 35 Grad, es ist nicht so feucht. Die Ernte ist eingebracht, die Leute haben Zeit, sich auch operieren zu lassen. Die Flussbeete sind ausgetrocknet, sodass sie auch überhaupt an den Ort hinkommen, wo sie hinwollen. Die Straßensituation ist ja nach wie vor sehr kärglich ausgebildet. Der Flug geht über Paris. In 6-7 Stunden ist man in Ouagadougou angekommen, meistens abends, sodass wir die Nacht über in der Hauptstadt verbringen, am nächsten Tag dann die notwendigen Lebensmittel einkaufen, die wir brauchen. Auch das ist für mich wichtig. Also es hat keinen Sinn, jetzt innerhalb von 10-12 Tagen, das ist in der Regel die Zeit, wo wir dort sind, sich komplett auf die afrikanische Ernährung umzustellen. Das würde wahrscheinlich nicht sehr gut gehen und die Hälfte der Mannschaft hätte wahrscheinlich Ausfälle zu verzeichnen. Und das ist auch für die Moral der Truppe ganz gut. Also wir operieren ja in der Regel 12-14 Stunden und da muss auch das Umfeld einigermaßen stimmen. Und wir verladen dann diese Lebensmittel und fahren dann in das Krankenhaus und in der Regel muss dort auch sehr viel nochmal repariert werden an medizinischen Geräten, die das Jahr über nicht so gebraucht geworden sind. Wir haben zwischenzeitlich 2 komplette OP-Säle dort eingerichtet.
Werden die überhaupt benutzt währenddessen oder werden die vielleicht sogar das Gegenteil geplündert und
also
sie
geplündert
stehen
haben
dann
wir Gott sei Dank,
vor leeren Räumen?
Geplündert haben wir Gott sei Dank nie die Erfahrung gemacht. Es wird das Jahr über ein Operationssaal genutzt, allerdings mit etwa 100 bis 150 Operationen. Mehr sind das nicht in der Anzahl. Und es ist schon so, dass wir leider auch immer feststellen müssen, dass die Gerätschaften nicht sehr sorgsam behandelt werden. Also, dass man wirklich den ersten Tag damit verbringen muss, Narkosegeräte oder chirurgische Schnittgeräte, Instrumente wieder aufzubereiten.
Zu wie viel fahren Sie? Und habe ich es richtig verstanden, Sie fahren dann einmal im Jahr?
Wir fahren einmal im Jahr dorthin. Also mehr ist auch von der Zeit her hier bei uns nicht machbar. Es sind zwischen 12 und 14 Personen, die da hinfahren. Es hört sich sehr viel an. Das sind eben Gynäkologen, Urologen, Anästhesisten, sodass wir 2 komplette Teams stellen können. Und ich nehme auch immer, wenn irgendwie möglich, 2 bis 3 Assistenten aus meiner Klinik mit, die dort mit operieren, mithelfen und natürlich auch dort Erfahrung sammeln können.
Viel mehr dürfen wahrscheinlich als zu Hause.
Jein. Wenn Sie dort in den 10 Tagen relativ komprimiert operieren, dann ist natürlich auch eine Expertise gefragt. Das heißt, wir können dort wenig ausbilden. Und die Zeit, die wir haben und die Fälle, die das überhaupt ermöglichen, sind auch unbedingt für uns wichtig, die afrikanischen Kollegen dort auszubilden.
Sie kommen dort an, stelle ich mir vor. Sie schauen, was für Patienten man sie für sie, wie Sie vorhin meinten, aufgehoben hat. Es sind ja wahrscheinlich komplizierte Fälle, die Ärzte vor Ort nicht alleine operieren können. Was sind das dann hauptsächlich für Fälle, Bernhard Rumstadt?
Gut, in der Regel sind es etwa 150 bis 200 Patienten, die auf uns warten am ersten Tag. Das sind Patienten mit den unterschiedlichen Erkrankungen. Urologischerseits mit großen Blasensteinen, Prostataerkrankungen, Nierentumoren. Gynäkologischerseits Patienten mit ausgeprägten Gebärmuttervorfällen, riesigen Eierstocktumoren und leider auch sehr häufig Fistelverbindungen zwischen Scheide und Blase bei ganz jungen Kindern. Kindern muss man schon sagen, das sind 14-, 15-jährige junge Frauen, die aufgrund einer verschleppten Geburt, die oft über 3 Tage, 4 Tage sich hinzieht, diese Schädigungen sich zugezogen haben. Und das sind auch sehr komplex zu operierende Patienten und Fälle und aber Menschen, die ohne diese Operation praktisch entsozialisiert sind, weil ihnen der Urin ständig zwischen den Beinen runterläuft und solche Fälle sind es. Sind chirurgischerseits sind es Patienten mit riesigen Schilddrüsentumoren, wie man es nur aus dem alten Lehrbuch noch kennt, die auch phasenweise 3-4 Tagesmärsche unterwegs sind, um sich operieren zu lassen. Es sind immer Fälle, die eben aufschiebbar sind. Also Notfälle sehen wir nur die, die vor Ort auftreten.
Also klar, zum Beispiel Unfälle, schrecklich.
Unfälle, ja. Mhm. Aber die werden, wie ich vorhin schon erwähnt hatte, auch vorzugsweise in diesen Gesundheitsstationen notdürftig zusammengeflickt. In der Regel behandeln wir in einer Operationsphase 3 bis 4 Notfälle. Alle anderen Patienten sind geplant.
Wie sieht es eigentlich mit AIDS aus in Burkina Faso? Das wäre ja nicht Ihr Gebiet, aber die Frage kommt mir jetzt gerade.
Ist für uns natürlich auch wichtig als Chirurgen. Also die offizielle AIDS-Rate liegt bei etwa 6-8%. Das lässt sich ja nie so genau beziffern. Wir überprüfen prinzipiell alle Patienten, die wir haben, mit einem Schnelltest. Das ist einfach auch wichtig für die Mannschaft. Mhm. Wenn die Operation dringend notwendig ist, ist es natürlich kein Hinderungsgrund. Man muss sich eben entsprechend schützen. Problem in den letzten Jahren war, dass wir von den örtlichen Kollegen eigentlich eher zurückgehalten wurden, die Patienten auch darüber aufzuklären. Und das ist für uns natürlich wahnsinnig schwierig und auch kaum zu realisieren. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch die örtlichen Gepflogenheiten respektieren und können da nicht unsere Meinung komplett durchdrücken. Und da muss eben sehr behutsam Aufklärungsgespräche auch mit den örtlichen Kollegen geführt werden. Das ist ja auch ein Problem in der Situation, wo eben noch Männer häufig mehrere Ehefrauen haben und um einfach für ihre Rente, für ihren Nachwuchs zu sorgen. Und da wächst aber zunehmend die Sensibilisierung und ich hoffe, dass das sich in den nächsten Jahren noch in eine ganz gute Richtung entwickelt.
Welcher Religion gehören denn eigentlich die Menschen in Burkina Faso an?
Großteil sind Muslime und der weitere Großteil gehören noch Naturreligionen an. Wir haben etwa 10% auch Katholiken. Aber wie gesagt, der Hauptanteil wird noch von der Naturreligion geprägt, was zum Beispiel auch nach wie vor in einer bestehenden Beschneidungsrate der Frauen, obwohl das bei Höchststrafe verboten ist, sich ausdrückt. Und das ist oft, wird das auch noch von den Frauen von Generation zu Generation weitergegeben. Und gerade junge Frauen, die noch nicht beschnitten waren und von älteren Frauen im Rahmen einer Geburt sozusagen entdeckt werden, werden dann beschnitten. Die Beschneidungsrate aus meiner Erfahrung von den Frauen, die wir operieren, würde ich jetzt momentan bei etwa 30-40% einschätzen.
Nein, das ist ja grauenvoll. Sie haben also eben geschildert, was Sie alles an großen Operationen vornehmen, die ja wahrscheinlich zum Teil sehr aufwendig sind, sehr lange dauern. Und das sind ja auch ganz riesen Wunden. Nach 20 Tagen oder vielleicht nach 14 Tagen müssen Sie schon wieder abreisen. Was passiert eigentlich mit diesen Patienten? Sind die dann, was die Nachsorge betrifft, gut versorgt oder fahren Sie da auch mit der Sorge los? Mag der überhaupt noch leben im nächsten Jahr, wenn ich wiederkomme?
Sie sind gut versorgt. Wir planen die schweren Operationen an den Anfang, sodass wir einfach die Periode über Zeit haben, sie zu beobachten, selbst zu behandeln. Die Kollegen vor Ort sind ausgebildet genug und können auch damit umgehen. Natürlich nicht mit einer ganz katastrophalen Komplikation, die wir bislang aber auch noch nie hatten. Dazu kommt sicher auch, dass die Menschen dort eine ganz andere Konsistenz haben. Also dort haben sie nicht sehr dicke Patienten, wo es Wundheilungsprobleme gibt. In der Regel liegen die Patienten, wir haben dort 40 Betten zur Verfügung, 3-4 Tage und sind dann wieder in der Lage, aus dem Krankenhaus rauszugehen. Das sind also durchschnittliche Verweildauern, von denen jeder Krankenhausverwaltungsleiter hier träumen würde.
Oder Angst bekämen. So,
ja, aber das ist gut verantwortbar machbar, gar keine Frage.
Ja, Bernhard Rumstedt, wir sind damit schon bei einer zweiten Musik. Sie haben sich Till Brönner ausgesucht. Was ist das für ein Stück und was verbinden Sie damit?
Ja, das ist wieder ein Trompeter. Das Stück heißt Wishing Well und es drückt auch Lebensfreude aus, aber eine ganz relaxte Lebensfreude, das werden Sie gleich hören.
Remembering a spirit that we held on to, the funny little things we said to make it right. You and I would be, was left to destiny.
Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur, heute mit Dr. Bernhard Rumstedt und mit Sylvia Schwab. Bernhard Rumstedt, Sie operieren seit Jahren in Afrika, in Burkina Faso, an einem Krankenhaus mit einem ganzen Team deutscher Ärzte, Pfleger und Krankenschwestern. Ihr gemeinnütziger Verein Operieren in Afrika wurde 2003 ins Leben gerufen. Sein Ziel ist, Zitat aus Ihrer Webseite, die Gesundheitsversorgung in Burkina Faso aktiv zu verbessern. Was meinen Sie jetzt mit aktiv verbessern?
Aktiv verbessern heißt für uns wirklich vor Ort zu sein, hinzufahren, mit den dortigen Kollegen zusammen Patienten zu behandeln. Also nicht nur gute Ratschläge oder hochdotierte Geldspenden zu geben, das sieht man dort zuhauf. Also zum Beispiel Laborgeräte, die gar nicht verwendbar sind, weil die Spannung nicht funktioniert oder weil irgendein Reagenz fehlt oder weil der Wert dort unten auch gar nicht interessant ist. Das ist nicht die Hilfe, die wir vermitteln wollen, sondern wir wollen dort auftreten, die Ärmel hochkrempeln, jetzt nicht arrogant und besserwissend dort behandeln, sondern mit den Kollegen vor Ort die Patienten gemeinsam behandeln, abends gemeinsam lachen, auch gemeinsam ein Bier trinken. Das ist so ein Stück Völkerverständigung und das ist, glaube ich, das ganz wesentliche Moment unserer Arbeit.
Wie schwierig oder wie leicht ist es, immer neue Mitarbeiter zu finden? Oder sind es dieselben, die immer wieder mitfahren?
Der Hauptstamm rekrutiert sich immer aus den gleichen Mitarbeitern. Das ist auch wichtig. Sie brauchen eine gewisse Kontinuität, um dort gute Arbeit ableisten zu können. Die zusätzlichen Mitarbeiter sind ganz leicht gefunden. Natürlich möchten in unserem Beruf ganz viele mitfahren, interessieren sich dafür.
Mal nach Burkina Faso.
Ja, es ist eher schwierig, jemand zu vermitteln, dass man ihn nicht mitnehmen kann. Mhm. Und es ist schon so, dass wir nach dem Einsatz auch erstmal eine Pause brauchen. Und dass man, glaube ich, wenn man 2 Wochen nach dem Einsatz jetzt die Dauerbrenner fragen würde, fährst du nächstes Jahr wieder mit, ich vielleicht nicht immer ganz sicher wäre, ob ich nur eine positive Antwort bekomme. Aber wenn dann eine Zeit ins Land gezogen ist und das hat sich alles wieder gesetzt, die Anstrengung und die Mühe, dann ist es eigentlich überhaupt kein Problem, dass alle wieder zusammen mit anpacken. Und wir machen das ja jetzt seit 10 Jahren.
Ja, und Sie stemmen ja eben eine Riesenaufgabe. Neben dieser konkreten medizinischen, operativen Arbeit machen Sie ja noch viel mehr. Also da werden Ärzte ausgebildet. Sie vergeben Stipendien, habe ich gelesen. Eine Schule wird unterstützt. Es gibt Patenschaften für Kinder, ein Farmprojekt. Welches dieser Projekte liegt Ihnen jetzt neben der medizinischen Arbeit am meisten am Herzen?
Ganz eindeutig das Farmprojekt. Und wenn es nicht inzwischen schon das Hauptprojekt geworden ist. Wenn Sie punktuell einmal im Jahr einfliegen, können Sie sehr viele Hilfe leisten. Aber das ist ein wahnsinniger Aufwand und Sie bringen keine wirkliche Kontinuität ins Land. Das war sehr gut, um einzusteigen. Und deswegen war ich sehr dankbar, dass wir im Jahr 2004 auf Initiative eines afrikanischen Anästhesisten die Möglichkeit hatten, Land zu kaufen und haben eine Farm gegründet, die jetzt von alleinstehenden Frauen, das sind etwa 30 Frauen, betrieben wird und in die projektbezogen bis zu 550 Frauen eingebunden sind. Und diese Farm haben wir die ersten 3 Jahre mit jeweils 10.000 Euro unterstützt. Und seitdem ist die Farm in der Lage, sich selbst zu tragen. Mhm. Und in dieser Farm gibt es eine kleine Seifenfabrik, eine Weberei, es gibt einen Garten, wir haben einen Brunnen gegraben, wir haben einen alten gebrauchten Traktor runtergebracht, Maisernte wird betrieben, die Gerätschaften werden an umliegende Farmen vermietet und so hält man sich über Wasser. Das ist der eine Aspekt, aber auf der anderen Seite wird von dieser Farm aus ganz konkrete Gesundheitsprojekte gestartet. Also wir haben Gesundheitserziehung, wir haben Familienerziehung. Also wir haben in den letzten Jahren zunehmend Mittel bereitstellen können für 3-Monats-Spritzen, für Familienplanung. Das ist extrem wichtig und das würden wir von uns als Europäer nie schaffen. Das geht nur von der afrikanischen Seite selbst. Und das ist das ganz große Glück, dass wir mit dem Kopf der Farm, eben dem Anästhesisten, einen Mann haben, der dort wahnsinnige Aktivitäten bringt und zum Beispiel zurzeit von sich aus angefangen hat, einmal die Woche den Markt, das ist eine unglaubliche Müllhalde in der Stadt, wo wir arbeiten, in Leo, zu säubern, mit dem Traktor dann den Müll zu einer Deponie zu fahren, dort zu verbrennen. Das sind Aktivitäten, die vollkommen gegen die normale afrikanische Mentalität sind und das ist bewundernswert. Und auf dieser Farm haben wir auch vor 2 Jahren eine Geburtshilfeklinik gebaut, wo eine extreme Sauberkeit herrscht und eine Hygiene herrscht, wie man sie sich hier von unseren Verhältnissen her vorstellen kann und wo wir dort ganz bewusst versuchen, afrikanische Geburtstraditionen einzuhalten, aber eben mit den Hygienestandards, die wir hier kennen, zu verbinden.
Finanzieren Sie sich bei Natrumstadt rein aus Spenden oder gibt es vielleicht auch irgendwelche dauerhaften offiziellen finanziellen Zusagen für Sie?
Wir finanzieren uns rein aus Spenden, vorzugsweise aus Kleinspenden von Patienten. Wir haben das große Glück, seit 5 Jahren auch von einer großen Firma unserer Region mit jährlich 12.000 Euro unterstützt zu werden. Wir haben den Containertransport über die GTZ, also staatliche Hilfe, organisiert. Aber wie bereits erwähnt, vorzugsweise sind das kleine Spenden und wir haben im Jahr ein Spendenaufkommen von 60.000 bis 100.000 Euro.
Wie sicher kann denn ein Spender sein, der jetzt Ihnen Geld überweisen würde, wir nennen auch gleich nochmal Ihre Internetadresse, dass das Geld auch wirklich dort ankommt? Denn das ist doch immer wieder ein Problem.
Absolut. Und ich glaube, das ist einer der großen Vorteile von kleinen Organisationen, wie wir es sind, dass wir vermitteln können und wirklich glaubhaft auch versichern können, dass wir mit Ausnahme des Briefportos, das ist die einzige Ausnahme, die wir tätigen, alles andere erfolgt ehrenamtlich, also auch die Sekretariatsarbeiten, dass wir jeden Euro, der gespendet wird, auch vor Ort anbringen können. Und zwar mit einem zwischenzeitlichen Know-how, wo wir auch unterscheiden können, welche Projekte sind wertvoll, wo lohnt es sich zu investieren. Natürlich haben wir auch Lehrgeld bezahlt oder unsere Spender, das ist gar keine Frage. Aber Das können wir inzwischen sehr gut stratifizieren. Wir haben auch vor Ort wertvolle Verbindungsleute, die uns helfen, die uns unterstützen. Und das sind die wesentlichen Voraussetzungen, so sagen, dass wirklich mindestens 99% der Gelder direkt dort ankommen, wo sie benötigt werden, nämlich ganz unten.
Ihre Internetadresse, Bernhard Rumstadt, oder die Internetadresse Ihres Projektes, www.operiereninafrika.de, und dieses Operieren in Afrika in einem Wort. Da findet man ja alles, viele Informationen über Sie, auch die Kontonummer. Was kann jemand, der jetzt unser Gespräch hört, tun für Sie, außer zu spenden? Sie sagten vorhin Sachspenden. Kann man auch was tun?
Konkrete Hilfe zu leisten ist in unserem Projekt oder in unserem Auftrag schwierig. Insofern wären wir dankbar und sind absolut darauf angewiesen, dass uns jemand mit Spenden unterstützt, auch mit kleinen Beträgen. Und das sind gerade die Beträge, die wir ganz enorm hochschätzen. Also wenn jetzt eine alleinstehende Frau, Witwe, 10 Euro spendet, dann ist das enorm viel und das summiert sich. Und das sind eben auch die Beweggründe, die wir vertreten dort. Eben Spenden, die von Herzen gegeben werden, und Spenden, die den Wunsch begleiten, dass sie dort auch umgesetzt und ankommen.
Bernhard Rumstadt, als dritte Musik haben Sie sich Bach gewünscht. Ein Bach-Choral, aber nicht gesungen. Warum?
Schwierige Frage. Ich denke, die Musik allein drückt das aus. Hier braucht man keinen Text dazu. Und ich finde die Klavierbearbeitung großartig und von Martin Stadtfeld auch ganz intim und subtil gespielt. Ja, ich glaube, das reicht.
Dr. Bernhard Rumstadt ist heute mein Studiogast im Doppelkopfgespräch in H2 Kultur. Mein Name ist Sylvia Schwab. Bernhard Rumstadt ist Chefarzt der Fürst-Stierum-Klinik in Bruchsal und Vorsitzender des Vereins Operieren in Afrika. Sie haben uns von Ihrer ehrenamtlichen Arbeit erzählt, von Ihrem Verein, von Ihren Projekten. Als ich jetzt gerade diesen Bach-Choral hörte, ich rufe zu dir, Herr Jesu Christ, habe ich mir überlegt, ist ja Religiosität, christliches Engagement, ist das einer der Hintergründe für Ihre Arbeit?
Sicher ist christliches Engagement ein Fundament. Aber das würde ich gar nicht so sehr in den Vordergrund stellen. Der Grund ist, glaube ich, vielmehr die Lust, Menschen kennenzulernen, unterschiedliche Kulturen kennenzulernen. Und wir haben es ja sehr einfach, wir Mediziner, unter einem altruistischen Deckmäntelchen unsere Reiselust, Abenteuerlust, Improvisationstalent, Lust, wie Sie es auch immer nennen mögen, zu verbergen, und könnt es da hemmungslos ausleben.
Ja, sympathische Bescheidenheit. Haben Sie aber denn jemals Angst, ich kann das alles gar nicht schaffen? Da, es ist einfach so ein Land ist ja im Grunde ein Fass ohne Boden und man kann nur einen winzigen Wassertropfen da hineinwerfen. Bedrückt das?
Das bedrückt manchmal schon. Das ist klar. Und vor allem auch, wenn man sich kritischen Gesprächen gegenüber aussitzt, dies gibt und dies auch geben muss, ganz klar. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum ich mehr und mehr dieses Farmprojekt auch jetzt favorisiere, weil es einfach ein Projekt ist, das mir Beständigkeit zeigt, dass vor Ort unterm Jahr, auch wenn wir nicht da sind, gut gearbeitet wird, dass es nicht so eine punktuelle Situation ist. Wenn Sie dann aber dort eine junge Frau operieren mit dieser Fistel, die ich vorhin erklärt habe, dann verschiebt sich wieder die Situation. Das heißt, Sie bekommen schon das Gefühl, dass Sie wirklich substanzielle und gute Hilfe leisten können. Und nochmal, es ist auch immer wichtig, dass wir es zusammen machen, dass wir dorthin kommen, dass wir nicht überheblich auftreten, sondern mit den afrikanischen Kollegen das machen, zusammen lachen, zusammen uns ärgern, zusammen die Patienten behandeln. Und das ist so immens wichtig in einer Zeit, wo die Kollegen dort vor Ort natürlich auch die Möglichkeit haben, im Internet nachzusehen, wie geht's uns hier? Und da müssen Generationen übersprungen werden. Und natürlich hätten die vielleicht auch gerne ein iPhone und können sich's nicht leisten oder was auch immer. Und sehen, was man heute mit Laserablationen alles medizintechnisch machen kann zum Beispiel. Und vor Ort müssen wir mit irgendwelchen ganz einfachen, banalen Sachen zurechtkommen. Und das ist fantastisch, auch die Erfahrung für einen selbst, dass es noch so geht, dass man auf viele Dinge verzichten kann, auf die man hier vermeintlich nicht verzichten kann und dass man sich auf seine fünf Sinne verlassen kann. Und letztlich braucht es nicht viel mehr als ja, ein Messer und einen Faden und eine Schere, um ganz viel dort helfen zu können.
Vielleicht noch eine Spritze, um die Schmerzen ein wenig zu lindern.
Das war jetzt wieder typisch chirurgisch.
Gibt es Schicksale, die Sie besonders beeindruckt haben oder beeindrucken?
Es gibt ganz viele Schicksale, die einem dort beeindrucken. Beeindrucken tut einem Menschen mit einer Lippenkiefer-Gaumenspalte beispielsweise, die oftmals von den Eltern unter Druck kurz nach der Geburt umgebracht werden. Und man hat immensen Respekt vor den Eltern, die die Kinder teilweise jahrelang in der Hütte versteckt halten und dann Tagesmärsche unternehmen, um sie zur Operation vorzustellen. Und natürlich sind wir da auch nicht spezialisiert drauf, aber es gibt viele Fistelausbildungen im Bereich der Lippe, die wir dort operieren können. Dann sind wir wieder bei den Fäden und bei der Schere und natürlich auch bei der Anästhesie, aber sie können in einer Stunde jemandes Leben so verändern, dass er vielleicht nicht mehr auf die Titelseite von Men's Health passt, aber dass er dort wieder in der Gesellschaft sich bewegen kann, teilnehmen kann. Und das sind Dinge, die einen berühren. Es sind natürlich auch sehr viele Fälle, denen man nicht helfen kann. Riesige Tumoren, die man vor Ort nicht operieren kann, die auch wahrscheinlich hier bei uns in der zivilisierten Situation einfach nicht mehr angehbar wären. Es sind junge Kinder, Kinder, die wegen einer verschleppten Entzündung Oberschenkel amputiert sind und man sieht diese Entzündung jetzt auch im Oberarmknochen herrschen und wenn man denen nicht hilft, ist es absehbar, dass dieser Arm genauso verlustig geht und dass sie noch nicht mal mehr in der Lage sind, sich im Sand mit Krücken zu bewegen. Das sind Dinge, die einem sehr beschäftigen.
Und wie schützen Sie sich davor, dass Sie das ja dann auch irgendwann, wenn Sie hier wieder zu Hause sind, auch loswerden können? Oder zumindest ja, verdrängen? Verdrängen ist auch nicht gut.
Nein, verdrängen ist überhaupt nicht gut. Es gehört einfach dort zur Lebenssituation. Man muss es offen annehmen. Es ist so, das ist ein Stück weit Schicksal. Man kann ganz viel helfen, aber man kann sich jetzt nicht ewig in Kram beugen, dass es diese Situation dort gibt. Das mag jetzt ein bisschen oberflächlich und überheblich klingen. Das ist auch kein Schutzmechanismus, sondern es ist, wenn wir dort vor Ort sind, ein ganz intensives Eingehen auf die Situation, dann aber auch entscheiden, dass man jetzt nicht helfen kann und auch nicht helfen sollte oder irgendwie nicht versuchen sollte, irgendetwas Heroisches zu unternehmen, was dem Patienten auch nicht nutzt. Und es ist dann aber auch ein Abschalten können. Wenn wir hier vor Ort sind, haben wir wieder ganz andere Probleme. Und man muss auch respektieren, dass beispielsweise ein Patient hier mit einer relativ harmlosen Erkrankung dadurch in seiner eigenen Persönlichkeit ganz genauso beeinträchtigt ist wie ein afrikanischer Patient, der irgendeine groteske Situation hat. Und das muss man respektieren und darf vor allem nicht denken, was ist hier eigentlich los, hier werde ich gar nicht so richtig gebraucht. Das sind natürlich Gedanken, die am Anfang manchmal auch durch den Kopf gehen.
Bernhard Rumstadt, Sie haben nicht nur diese große Arbeit, Sie haben ja nun auch Ihren täglichen Job als Leiter in einer großen Klinik. Sie haben aber auch Familie und dazu gehören unter anderem auch 6 Kinder. Wie schaffen Sie das eigentlich?
Wie das Afrika-Projekt auch. Natürlich nicht alleine. Ich habe tolle Mitarbeiter in der Klinik, ich habe eine tolle Familie, eine tolle Frau, tolle Kinder, die alle mithelfen. Und ich bin auch nicht derjenige, der jetzt sein ganzes Leben nur auf Afrika fixiert. Das ist ein Teil meines Lebens. Wir fahren 2 Wochen dorthin. Man ist natürlich beschäftigt, Vorträge zu halten, Spenden zu akquirieren. Man ist beschäftigt, die Vorbereitungen zu treffen. Aber das sind alles Dinge, die sich das Jahr über ganz gut verteilen lassen. Und wenn wir die 2 Wochen dort unten sind, ist es zu 100% Afrika. Es sind auch 3 der Kinder schon dabei gewesen. Meine Frau ist regelmäßig mit dabei. Und das sind Dinge, wo das ganz unkompliziert und einfach zu schaffen ist.
Und dann haben Sie auch noch ein Hobby. Sie spielen ja selber Trompete. Und man konnte es ja fast schon ein bisschen ahnen. Sie haben sich ja mehrere Trompetenstücke jetzt für dieses Gespräch gewünscht. Wann spielen Sie? Wo spielen Sie?
Ich hatte das Glück, mein Studium über ein Trompetenspiel finanzieren zu können. Also ich habe eben sehr viele Konzerte in einer Agentur vermittelt bekommen und habe nach wie vor die Möglichkeit, Konzerte zu spielen. Das ist zwar in fallender Tendenz, das sind ungefähr noch 15 bis 20 Konzerte im Jahr, aber das ist einfach eine Abwechslung. Und ein Teil eines Orchesters zu sein, ist ein fantastisches Gefühl, fantastisches Erlebnis. Aber es ist eben bei mir aufgrund meiner beruflichen Situation nicht machbar, dass ich jetzt regelmäßig in einem Orchester mitspiele. Und da ist es sehr angenehm, einer Agentur anzugehören, indem man einer Aufführung dann, wo kurzfristig ein Orchester gebraucht wird, zusagen kann und dann mit einer oder zwei Proben vor Ort die Aufführung dann spielen kann. Ist natürlich auf der anderen Seite absolut semi-professionell. Das heißt, es muss auch die Leistung erbracht werden. Sie müssen auch üben. Und immer wenn ich in meinem Terminkalender dann H-Moll-Messe oder Weihnachtsoratorium nahen sehe, dann muss ich eben ran. Und das ist oftmals auch erst abends um 12 oder um 12:30 nachts mit einem Übungsdämpfer möglich. Aber das geht.
Das heißt, Sie haben sich Ihr Studium selber verdient durch das Trompetespielen, also auch eine Ausbildung gemacht?
Ich habe eine Ausbildung als klassischer Gitarrist gemacht.
Es kommt passt immer
ja,
mehr.
Passt ja irgendwie nicht ganz so super zusammen. Also nicht Ausbildung, die üblichen Musikschulerlebnisse. Aber wir haben das sehr intensiv gemacht. Und ich hatte schon während meiner Schulzeit eine Halbtagesstelle als Gitarrenlehrer in der örtlichen Musikschule. Und zum Trompetenspielen kam ich über meinen Vater, der die örtliche Blaskapelle geleitet hat. Und bin reiner Autodidakt, aber das hat sich einfach so entwickelt, dass Bedarf war. Wir haben damals fast jedes Wochenende Mozart-Messen oder was auch immer gespielt. Und das hat sich so entwickelt und hochgezogen. Und ich bin sehr glücklich, dass ich das Geschenk habe, das Niveau auch noch so halten zu können und einfach noch mit dabei sein zu können.
Ja, Sie strahlen, richtig? Und wir sind am Ende unseres Doppelkopfgesprächs, hören eine letzte Musik und Sie haben sich nicht Trompetenmusik für den Schluss ausgesucht, sondern Klaviermusik, nämlich Chopin.
Ja, Chopin ist viel dazu zu sagen und doch eigentlich gar nichts, wenn man es hört.
Bevor wir dann nun Chopin hören, Ihnen, Bernhard Rumpstedt, einen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich nenne noch einmal die Internetadresse Ihres Afrika-Projektes. Dort findet man alles, was man braucht. www.operiereninafrika.de. Operieren in Afrika in einem Wort. Von unseren Doppelkopfhörern in HR2 Kultur verabschiedet sich Sylvia Schwab.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr.
HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.